Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message.
Was für ein Privileg hier zu sein und was für eine Atmosphäre das auch gerade war, euch auch zu segnen und auszusenden. Also wirklich richtig stark von euch, dass ihr das so tragt, auch eure Missionare und die in die Welt gehen, auch wirklich auszusenden. Das vermisse ich wirklich auch so in den Gemeinden, in denen ich auch schon sein durfte und unterwegs war. Also ihr habt da eine Kultur, die prägt ihr und das dürft ihr auch so weiter predigen. Und das ist wirklich, also das passt, ich habe das ja nicht gewusst, dass das heute so kommt. Also du hast ja schon gesagt, dass ihr weggeht gestern, aber, also nicht komplett weggeht, aber trotzdem hatte ich es auf dem Herzen, das letzte Seminar gestern sollte eigentlich heißen Träger seiner Gegenwart. Und das ist aber ausgefallen, wurde vertauscht mit einem anderen, getauscht mit einem anderen, nicht aus Versehen vertauscht. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und ich habe es heute Morgen auf dem Herzen gehabt. Ich habe wieder, wie gestern Abend, zwischen zwei Skripten hin und her überlegt, was sollst du denn heute nun wirklich sagen, das oder das? Beides lag mir auf dem Herzen. Vielleicht wird es wieder beides in einem. Und ich möchte ganz kurz euch einfach ermutigen oder kurz mal sehen. Ich höre mich auch gerne selber reden manchmal. Oder ich kann dann nicht aufhören. Jesus sagt, womit das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Und wo ich mich heute Morgen so mit dem Thema beschäftigt habe, da kam so, also ich war total müde, aber da kam so irgendwie der Heilige Geist über mich und ich dachte, Mensch, irgendwie fasst du das in Worte, das ist so kraftvoll und ich hoffe, ich kann das heute irgendwie rüberbringen. Und zwar, Träger seiner Gegenwart, kann sich natürlich jeder sofort was drunter vorstellen in eurer Erweckungsbewegung, was es heißt, Jesus mitzunehmen, aber ich möchte mal ganz vorne ansetzen, ganz vorne in der Bibel, also ganz vorne, also nicht bei dem, welcher Verlag die Bibel rausgebracht hat, sondern im Anfang, das Sieben-Tag-Werk oder Sieben-Tage-Werk, keine Ahnung, also gibt es ja dieses, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Also eine Situation, oh Mann, ich hoffe, ich packe, also man könnte, ich habe viele Bibelstellen, man könnte da jetzt wirklich in jede reingehen. Aber stellt euch das vor, es war wüst und leer, der Geist Gottes schwebte da über den Wasser. Wir wissen nicht, wie lange, ob eine Stunde, ein paar Sekunden, 1 Million Jahre, das wissen wir nicht. Aber das Spannende da ist, das müsst ihr euch jetzt merken für später, was kommt. Gott sprach und es wurde. Also der Heilige Geist, der da schwebte oder der Geist Gottes, der da drüber, ja, keine Ahnung, was er da, der da war, er hat auf das gesprochene Wort gewartet, bis etwas passierte. Versteht ihr das? Das ist vielleicht etwas, in dem Moment vielleicht noch etwas uninteressant, aber ich finde das spannend in diesem Kontext. Und so wurde Himmel und Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am 7. Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am 7. Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinen Werken, das Gott geschaffen hatte, indem er es macht. Also Gott schuf Himmel, Erde und all ihr Heer. Und in, das Heer kann man auch übersetzen in dem Sinne mit Kriegsherr oder mit, also das ist in dem Sinne, in einem Kontext von einem militärischen Begriff. Also Himmel, Erde und die Mannschaft, die himmlische Mannschaft. Zusammengefasst bedeutet das, die Erde ist wüst und leer, Chaos. Er beginnt zu schaffen, zu erschaffen, zu kreieren, zu sprechen und es wird. Er schafft einen Garten, den Garten Eden. Wer auf dem Seminar weiß, war, der weiß, was Garten Eden heißt. Ich sage es nochmal, Garten der Wonne, Lustgarten, Garten der Freude und so weiter. Okay, das offenbart schon Gottes Herz in diesen ganzen Moment, wo er das kreiert, dass er seinen Garten danach betitelt, wie es wahrscheinlich ihm geht, dass Gott glücklich ist und Freude hat und Wonne. Und ihr müsst euch das vorstellen, er schafft einen Garten in diesem Chaos. Die Erde war wüst und leer und man kann es auch übersetzen mit Chaos. Und da schafft er den Menschen hinein und macht den Menschen nach seinem Ebenbild. Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Das ist doch spannend. Erst befindet sich das alles im Garten und macht das für den Menschen so diesen Garten, dieses Umfeld, aber er spricht gleichzeitig davon, dass der Mensch über alles ringsherum einmal um die Kugel herum herrschen soll. Er soll sich vermehren und die Erde untertan machen. Mit anderen Worten ausgesprochen, die Aufgabe des Menschen war es, die Grenzen des Garten Edens zu erweitern. In seiner Autorität, wenn wir es jetzt mal christlich, geistig, kämpferisch gesprochen haben, oder einfach in seinem Sein, in seiner, wie er geschaffen wurde. Das war die Aufgabe des Menschen in den Garten. Hier, du hast alles, mach dir die Erde untertan. Sie gehört dir, mit anderen Worten. Und ich möchte das nochmal bekräftigen mit der nächsten Bibelstelle, auch im Mose. Und der Herr Gott bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollten ihre Namen sein. Und ich finde das total spannend, dass Gott nicht sagt, lieber Mensch, schau hier, das ist ein Schwein und dort ist ein Pferd. Sondern Gott nimmt das Tier, geht zu dem Menschen und sagt, wie willst du, dass dieses Tier heißt? Und dann sagt der Mensch, ich möchte, dass das Tier Pferd heißt. Vielleicht hat Gott gedacht, ja, ich hätte es Schwein genannt, aber okay, wenn du willst, dass es Pferd heißt, soll es Pferd heißen. Also was für eine Ehre, bei Gottes Schöpfung mitreden zu dürfen als Mensch, als Schöpfung, da direkt mitreden zu können. Und ihr wisst, wie das ausgeht. Die Schlange verführt den Menschen. Vielleicht hat ja sogar der Mensch der Schlange sogar den Namen gegeben. Wir wissen es ja nicht. Dann kam vielleicht Gott mit dir und wie willst du das Ding nennen? Schlange. Okay. Ich hätte es Teufel genannt, aber wenn du es Schlange nennen willst, keine Ahnung. Ich möchte das so ein bisschen bildlich. Ich mache da keine Theologie draus jetzt, aber Gott hat es eben auch so gemacht, so steht es da, er brachte die Dinge zu den Menschen. Und es gibt da halt, ich habe das auch schon gesagt öfter, der Garten Eden war nicht kindersicher. Also die Schlange war da, ging da wahrscheinlich ein und aus. Und das Spannende ist, wir wissen ja auch nicht, wie lange und Adam und Eva wahrscheinlich da auch Kontakt oder sie scheinbar ignoriert haben oder nicht mitbekommen haben. Es gibt auch verschiedene Theorien, wie die Schlange überhaupt oder der Teufel in den Garten Eden kam. Vielleicht wisst ihr das, vielleicht kann dann auch irgendwann mal Alex ein bisschen aufräumen. Unter anderem gibt es in der Offenbarung eine Stelle, dass Satan mit einem Drittel der Himmelswelt auf die Erde gefallen sein soll. Offenbarung 12, Vers 4, bildlich gesprochen. Oder Jesus sagt in Lukas 10, Vers 18, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. als Warnung vor falschem Stolz. Und auch im Alten Testament beschreibt er unter anderem in Hesekiel, dass Satan durch seinen Stolz gefallen ist. Prophetisch gesprochen, aber vielleicht auch in die Vergangenheit hineingesprochen, in diesen Garten-Eden-Prozess bzw. schöpferischen Prozess. Es war auf jeden Fall Chaos auf der Welt. Und das Spannende ist, dass Satan keine Bedrohung für Gott darstellte. Also Satan hatte Zugang zu dem Garten. Und ich glaube manchmal, ja, dass Gott auch Satan mit einem Fingerschnipsen vernichten könnte schon dort in dem Moment, so nach dem Motto, du hast hier keinen Zutritt. Aber erinnert euch, dass ich gesagt habe oder dass am Anfang steht, dass der Mensch die Welt sich untertan machen soll. Also muss es wahrscheinlich außerhalb dieses Gartens noch eine Region oder eine Welt gegeben haben, die wahrscheinlich noch nicht in dem Einfluss vom Garten Eden stand. Das ist jetzt wirklich sehr, also ich möchte das nicht vertiefen, sonst können wir wirklich weit abschweifen. Warum dieser Exkurs in die Schöpfungsgeschichte? Weil es in dem Moment schon ganz am Anfang die Aufgabe des Menschen, unseres Wesens offenbart, warum wir überhaupt geschaffen wurden. Ja, für Beziehung mit Gott, ja, als Ebenbild Gottes, aber weil es Gott auch von Anfang an darum ging, dass du eine Verantwortung bekommst, dass Gott hat eine Verantwortung. Wenn du nach seinem Bild geschaffen wurdest, hat er auch dir Verantwortung gegeben, hat er den Menschen Verantwortung gegeben. So die ganze biblische Geschichte, wenn wir das dann so weiterlesen durchs Alte Testament bis Jesus, die offenbart eigentlich diesen Heilsplan dahinter, diese Aufgabe des Menschen und des Volkes Israel da am Anfang und durch die verschiedenen Bünde, die es dann auch gab in der Bibel mit Hiob oder Noah oder was alles kam, immer wieder diesen Heilsgedanken, weil wir wissen, der Mensch ist dann eben doch, hat eben doch der Schlange zugehört, anstatt sie kulinarisch zu verspeisen. Nee. Er hat der Schlange zugehört und hat der Schlange mehr Raum gegeben. Er hat der Schlange geglaubt, dass Gott eventuell der Lügner ist und dass Gott dem Menschen etwas vorenthält. Und das wurde dann sichtbar im Menschen, dass er dadurch rausgeflogen ist. Oder die Bibel nennt das Sünde und der Mensch hat dadurch eine neue Natur bekommen. Das ist dann das Evangelium, das kennen wir und Gott macht aus uns einen neuen Menschen und wir sind keine Sünder mehr, sondern wir sind Heilige dadurch. Und ich möchte mit euch in eine tiefere Bibel-Offenbarung gehen über den Kolosserbrief, weil wir auch. Weil Jesus, als Jesus kam, sagt die Bibel über Jesus, dass er das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes ist. Und da lese ich mit euch eine Bibelstelle. Eine lange, Kolosser 1, 9 bis 23. Jetzt wird's lang. Deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, kräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allen Ausharren und aller Langmut mit Freude, dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Jetzt Vers 15. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles, den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist von allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er an allen den Vorrang hat. Denn es gefiel, Achtung, es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen. Es gefiel Gott, in ihm zu wohnen und alles durch ihn mit Gott zu versöhnen. Es gefiel Gott, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter den Himmeln gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, bin. Mit anderen Worten, wegen Jesus allein steht ihr vor Gott so da, als hättet ihr nie im Garten Eden von der Frucht gegessen. Punkt. Amen. Und das Spannende am Kolosserbrief ist, das ist nicht von Paulus geschrieben, wahrscheinlich nicht von Paulus geschrieben, aber, nicht von Paulus gegründet, die Gemeinde. Der Brief ist von Paulus geschrieben, aber die Gemeinde ist nicht von Paulus selbst gegründet. Und dieser Typ, der diese Gemeinde geschrieben hat, der Epaphras, ist das richtig? Epaphras? Das ist ein schwieriger Name, wow. Der schrieb Paulus in einer Not und in einer Gefährdung der Lehre, der gesunden Lehre. Und wir lesen dann wieder halt quasi, das ist so wieder wie so ein Antwortbrief auf das, was dieser Epaphras den Paulus fragt. Und das Problem ist scheinbar in der Gemeinde gewesen, dass es da um eine Herabstufung der Fülle Christi ging, um eine Herabstufung der Person von Jesus. Man sah Jesus mehr als kleinen Strahl in der ganzen Lichtfülle Gottes, also mehr als dieses Little Light. Und dadurch entstand eine ungesunde Frömmigkeit in dieser Gemeinde. Und es war eine Irrlehre, weil sich dadurch auch wieder so einen Ich-muss-was-produzieren-Askese und eine Selbstgerechtigkeit groß machte. Und unter anderem wurden dann wieder kosmische Festtage geehrt und geheiligt oder Engelsanbetung oder asketisches Fasten, um eben Gott zu gefallen. Das machte sich dort alles breit in dieser Gemeinde. Und im Grunde war es wieder die Lüge des Feindes am Anfang, dem Garten Eden. Gott enthält euch was vor, ihr habt noch nicht das, was Gott für euch hat. Mangel. Da ist noch nicht alles, ihr müsst erst noch die Engel anbeten, ihr müsst euch noch verbiegen, bevor ihr in Gottes Gegenwart kommt. Und da antwortet Paulus eben ziemlich direkt, dass Jesus eben alles ist. Punkt. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Und es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Also Jesus ist nicht der Lichtstrahl des großen Lichtes Gottes, dieses kleine, sondern es gefiel der ganzen Fülle. Also das Ziel des Kolosserbriefes war also die Abwehr von, wie habe ich geschrieben, sektiererischer Lehrströmung. Okay. Es gibt es tatsächlich heute auch noch in vielen Bewegungen. Und die Vertiefung der Christuserkenntnis. Also die Abwehr sektiererischer Lehrströmung durch die Vertiefung der Christuserkenntnis. Ja, wie erlangen wir denn Erkenntnis? Wie erlangen wir denn Erkenntnis? Hat jemand eine Idee? Christuserkenntnis zum Beispiel. Ja, Erkenntnis. Ich kläre euch mal auf. Im Seminar habe ich zum Beispiel gesagt, dass der Wortursprung von Yada, das Hände hochwerfen und Gott anbeten und ihn erheben und loben, derselbe Wortursprung ist wie erkennen. Und erkennen ist ja das Wort in der Bibel für Intimität oder Sex in einer Ehe, also in einem Bund. Wie bekommen wir Erkenntnis in diesem Sinne? Durch Anbetung in Wahrheit und Geist. Durch Anbetung, wenn wir ihn suchen, wenn wir seine Wahrheit suchen, wenn wir im Lobpreis erkennen, dass trotz all unserer Umstände um uns herum Gott trotzdem gut ist, wenn wir sagen, Gott, du bist nicht der Lügner und du enthältst mir nichts vor und du bist nicht der, der mir Mangel gibt und mir etwas vorenthält, sondern du bist der, der mich geschaffen hat aus einem Grund, weil du mich liebst, weil es dir um Beziehung geht. Du kannst das endlos noch so weiterdenken. Aber der Grund ist meistens, warum wir das so nicht erfahren oder weil wir das nicht so ausleben, weil wir immer noch in unserem Mangeldenken mit unserer kleinen Demut und unserem falschen Stolz zu Gott kommen und sagen, offenbar mir erst meine Sünde, ich armer, elender Mensch, bevor ich zu dir kommen kann. Und ich komme aus dem landeskirchlichen Hintergrund und da gibt es ein Glaubensbekenntnis. Ich weiß nicht mehr, wie das komplett geht, aber das startet irgendwie mit ich, armer, elender, sündiger Mensch, bekenne dir, und es geht so weiter. Und ja, der Interpret dieses Textes, ich verstehe das Herz dahinter. Aber Gott hat aus dir eine neue Schöpfung gemacht. Du bist kein armer, elender, sündiger Mensch, wenn es der ganzen Fülle gefällt, in dir zu leben. Wenn Christus in dir lebt, dann lebt die ganze Fülle seiner Herrlichkeit in dir. 2. Korinther 5, Vers 17 bis 21, ich lese nur 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und nochmal, neu ist dort das Wort Kainos im Griechischen. Kainos bedeutet neu im Sinne von, das gab es vorher noch nicht. Nicht restauriert. Du wurdest nicht restauriert. So wie du da sitzt, als Christ, gab es dich vorher noch nicht. Das steht so im griechischen Text. Also Paulus benutzt dieses Wort für du bist neu. Nicht ja, aber mein Spiegelbild sieht doch noch genauso aus wie gestern. Nein, du bist neu. Gott sieht dich so an, als hättest du nie von der Frucht gegessen. Und jetzt kommen wir zu Träger seiner Gegenwart. Jetzt kommen wir dahin, dass du erkennst, dass dein Auftrag, ihn überall mitzuschleppen und dich von ihm mitschleppen zu lassen, dass dieser Auftrag immer noch präsent ist in deinem Leben, in deiner neuen Schöpfung. Da, wo du hingehst, geht er hin. Ganz automatisch, ob er will oder nicht, weil er in dir lebt. Du nimmst ihn mit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Herrlichkeit hofft darauf, dass Christus in euch sichtbar wird. Es ist Gottes Hoffnung, dass Christus in dir sichtbar wird. Und wie oft beten wir, Gott, mach doch bitte das und mach doch bitte das. Und Gott uns den Ball zurückspielt und sagt, Entschuldigung, das bitte ich eigentlich dich. Mach doch bitte das. Du bist das Licht der Welt, hat Jesus gesagt. Ja, er war auch das Licht der Welt, als er auf der Erde war, aber jetzt ist er ja im Himmel und durch den Heiligen Geist in dir. Jetzt bist du das Licht der Welt. Und wieder, wie im Garten Eden, die Finsternis, der Teufel ist nicht das Problem, Dunkelheit ist nicht das Problem. Das Problem ist die Abwesenheit von Licht. Und das Einzige, was du tun kannst als Träger seiner Gegenwart, ist aufzuhören, ihn zurückzuhalten. Das klingt jetzt wirklich krass, aber das predige ich mir selber. Lasst uns aufhören, ihn zurückzuhalten mit dem, was er tun will, was er sagen will, was er sprechen will. Wie sprichst du in hoffnungslosen Zeiten? Wie begegnest du menschlichen Nöten? Wie begegnest du geistigen Nöten? Wie begegnest du Irrlehren? Wie begegnest du Lügen? Wie begegnest du Armut? Wie begegnest du Hass? Wie begegnest du Krankheit und Tod? Wenn du weißt, dass Christus in dir lebt, hier auf der Erde, dann transformiert dich diese Botschaft als zu einem sichtbaren Bild des unsichtbaren Gottes. Das klingt jetzt nach einer schweren Last, die uns da aufgebürdet wird. Aber glaubt mir, es ist tatsächlich schwieriger, wenn man nicht in seiner Identität wandelt und versucht, etwas zu produzieren, wofür man nie geschaffen wurde, als darin zu wandeln, für was wir geschaffen wurden. Weil dann ist es seine Kraft. Könnt ihr noch? Darf ich noch? Okay. Eine allerletzte Stelle. Und ich würde danach mit euch gerne nochmal in ein Lobpreislied gehen und abschließen. Kolosser 1, 28 bis 29. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Okay, es geht nicht beim Predigen und beim Lehren darum, jemanden bloßzustellen, sondern vollkommen in Christus darzustellen. Mit anderen Worten, weißt du, dass du gerettet und geliebt sein sollst oder gerettet werden sollst? Weißt du, dass du ewiges Leben, dass dir ewiges Leben versprochen ist? Worum ich mich bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Und dieses Wort Kraft, Dynamis, übersetzt, bedeutet nicht menschliche Kraft, sondern übernatürliche Kraft. Also es ist Gottes Kraft, die durch dich wirken soll. Du bist gesandt als Stellvertreter Christi, ein Repräsentant. Und Jesus ist nicht einfach nur Freund und Kumpel für dich, wie wir das vielleicht kennen, sondern wenn Jesus von Freundschaft spricht, ihr seid meine Freunde oder geht hinaus und ich gebe euch Autorität, dann spricht er nicht von dem Freundschaft, was wir kennen, weil das Wort Freundschaft in der Antike ist ein ganz anderes. Es ist ein tiefes Vertrauen, dass ich die Person, die mein Freund ist, nicht erst fragen muss um etwas, bevor ich es tue. So wenn Pilatus zum Beispiel Freund Cäsars genannt wurde, dann heißt das nicht, dass die zusammengesessen haben auf dem Bierchen und erzählt haben und Kumpels waren. Es kann sogar sein, dass die sich nie begegnet sind, aber es bedeutet, dass Pilatus Cäsar nicht erst um Erlaubnis für etwas bitten musste in dem Sinne. Das ist das antike Wort für Freundschaft, was da verwendet wird, wenn Jesus dich Freund nennt. Du bist an seiner Stelle hier als sein Freund, als sein Vertreter. Und du darfst im Glauben auch einen Schritt tun, wo du denkst, brauche ich da jetzt erst eine Erlaubnis oder nicht? Ich fühle mich unsicher. Du repräsentierst ihn. Und es ist deine Aufgabe, ihn nicht zurückzuhalten und die Grenzen des Gartens zu erweitern. Amen. Amen. Und ich denke tatsächlich, dass wir im Lobpreis, ob das vielleicht mehr ein Ich meine mir Jesus Lobpreislied ist oder ein Du bist Herr Lobpreislied, völlig egal. Ich glaube, dass wir im Lobpreis erkennen, dass er gut ist. Und dass unser Glauben gefordert, dass unser Vertrauen. Für alles andere brauchen wir einfach nur eine gute, gesunde Selbsterkenntnis. Aber zu glauben, dass du heilig bist und dass heilig kein Verb in der Bibel ist, dafür brauchst du Glauben. Und es ist auch nicht leicht. Hat auch keiner gesagt, dass es leicht wird. Aber in Anbetung wirst du es erfahren. Und er wird es dir bestätigen, dass er gut ist.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey, und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.